Vater, ich danke dir für diese Hoffnung, die du in uns legst. Ich danke dir für diese Liebe, Herr, die unvergleichlich ist, für die Barmherzigkeit, die du wählst. Du liebst uns so sehr und du hast uns zuerst geliebt. Ich danke dir, dass du gnädig bist, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Und dass du nur eins willst und siehst, unser Herz. Amen. Ich möchte euch eine ganz kurze Passage aus einem Buch vorlesen, die mich sehr berührt hat. Jesus hat nachdrücklich erklärt, dass er gekommen ist, die Sünder zu sich zu rufen. Er hat den Pharisäern gesagt, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Matthäus 9, Vers 13. Mit anderen Worten, des Vaters Herz ist voller Barmherzigkeit. Und er wünscht sich, dass seine Kinder es lernen, dass sein ganzer Wille in dem einen Wort zusammengefasst werden kann. Barmherzigkeit. Seine Liebe wird durch ein mitleidvolles, barmherziges Herz zum Ausdruck gebracht, das voller Erbarmen ist. Wann immer ein Herz beginnt, in seinem Inneren kalt zu werden, dann bedeutet das, dass sich diese Person ihren inneren Gefühlen des Mitleids verschlossen hat. Da die Liebe Gottes durch den Kanal des Mitleids fließt, wird nun seine reine Liebe durch eine harte, kalte, religiöse Liebe ersetzt. Hinter jedem ungerechtfertigten Richten steht die Weigerung, einer anderen Person Barmherzigkeit zu erweisen. Wenn wir andere Menschen richten, dann wollen wir eigentlich, dass sie als schuldig verurteilt werden. Hinter jedem ungerechten Richten steckt eine heimliche Weigerung, einer Person Vergebung zu gewähren, von der wir meinen, dass sie es nicht verdient hätte. Petrus war ja sehr neugierig und vorne raus. Und er fragte Jesus einmal, und wir können das lesen, Matthäus 18, Abvers 21. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat?
Bis 7-mal? Oh, das wäre schon viel. Das sind so wir. So bis 7-mal könnten wir vielleicht noch hinkriegen. 7-mal ist okay, ist auch vollkommen eine Zahl, so irgendwie, so biblisch. Das kriegen wir hin. Stell dir vor, dein Bruder sündigt 7-mal mit der gleichen Sünde gegen dich. Petrus denkt sich so, jo, das könnte ich hinkriegen. Das wäre machbar. Die Antwort von Jesus finde ich Wahnsinn. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Meine Frau hat es heute ausgerechnet. Wie viel ist das? 7-mal 70-mal, wenn man es in Tagen umrechnet. 1 Jahr und 4 Monate. Ich habe das heute früh bei uns in der Gemeinde schon gesagt. Wenn du dir jetzt vorstellst, jeden, der gegen dich gesündigt hat, fang bei deinen Eltern an, bei deinen Geschwistern, also natürlichen, bei deinem Lehrer, bei deinen Mitschülern, geh dein ganzes Leben durch. Wenn du jedem 490 Mal vergeben musst, die Listen, die du schreiben müsstest und die Striche, du würdest nicht fertig werden. Jesus sagt, immer. Weil wenn du es schaffst, 490 Mal zu vergeben, dann schaffst du es auch immer zu vergeben. Das gebe ich dir gerne schriftlich. Wenn du es 490 Mal geschafft hast, deinem Bruder seine Sünden zu erlassen, dann schaffst du es auch beim 491. Mal ohne Probleme. Weil du hast ja gemerkt, was für eine Kraft die Vergebung hat. Was für eine Kraft das hat, wenn du frei wirst von diesen Steinen, die dich erdrücken, die dich niederdrücken, die dich kaputt machen wollen. Wohin mit meiner Schuld? Wohin? Wohin? Und dann erzählt er die Geschichte vom unbarmherzigen Knecht, dem so viel erlassen wird, der so viel einfach erlassen kriegt von seinem Herrn. Und er geht nach Hause und dann kommt jemand, der schuldet ihn 50 Euro. Und er sagt, Mensch, ich hab's nicht. Könntest du nicht? Und er sagt, bis auf den letzten Cent gibst du mir das wieder. Bis auf den letzten Cent. Und dann ließ der Herr ihn kommen, Vers 32, und spricht zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du denn nicht auch über deinen Mitknecht dich erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. Und der nächste Vers hat mich umgehauen. Der hat mich umgehauen. So sagt Jesus. Hier spricht Jesus. Mein Jesus. Er sagt, so wird auch mein himmlischer Vater und dein himmlischer Vater, füge ich gerne an der Stelle hinzu, euch behandeln, wenn ihr nicht jeder eurem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Jetzt warte mal. Wie wird mein Vater mit mir umgehen, wenn ich nicht meinem Bruder von Herzen vergebe? Er wird mich den Folterknechten überliefern? Mein Papa, mein liebender Vater? Wer von uns kann 490 Mal vergeben? Plus. Also jedem Einzelnen. Also ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß, ich kann es nicht. Und da waren viele Leute, denen ich vergeben musste. Da waren viele Leute, die ich loslassen musste, die mir übel nachgesprochen haben und die mich übel behandelt haben. Wie kann ich die loslassen? Wie kann ich ihnen vergeben? Wie kann ich das Gebot von Jesus erfüllen? Von Herzen. Nicht nur mal ja, sorry. So wie ein Kind kommt, wenn es dann doch was will. Und es weiß, es hat jetzt daneben gehauen und eigentlich wollte es gerne noch eine halbe Stunde Computer spielen. Und du hast gesagt, nee, weil du hast ja gerade... Und dann sagt er, nee, es tut mir leid. Nee, Papa, tut mir leid. Und du weißt, es ist nicht echt. Du weißt, es geht nur darum, dass er seinen Willen kriegt. Das meine ich nicht. Ich meine Zerbrochenheit. Ich meine, du siehst deine Schuld. Du siehst deine Schuld. Du bist zerbrochen in deinem Herzen. Und du siehst deinen Bruder, der gegen dich schuldig geworden ist, und du lässt ihn los. Du vergibst ihm von ganzem Herzen. Das ist was völlig anderes. Das ist harter Tobak, den Jesus hier ausspricht. Wie sollen wir das jemals erfüllen? Es gibt so viele, die uns böse mitgespielt haben. So viele. Wie sollen wir ihnen jemals vergeben? Aber die Bibel ist ja an der Stelle nicht fertig. Zum Glück gibt es Philipper 2,13. Ich spring rum, hä, Martin? Doch nicht so. In der Reihenfolge. Denn Gott ist es. Halleluja. Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Selbst Paulus war klar, dass in ihm, das heißt in seinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Er hatte versucht, das Gute zu tun. Und was gibt es Besseres, als ein gutes christliches Leben zu führen? Es gibt nichts Besseres. Was gibt es Besseres, als in der Ordnung Gottes zu leben? Als in Reinheit und in Ehrerbietung jedem Menschen gegenüber zu leben? Als in Demut dem anderen voranzugehen, als die Lasten des anderen zu tragen, sich nicht angreifen zu lassen von Anfeindungen, von negativen Dingen. Was gibt es Besseres als das reine christliche Leben gemäß diesem Wort? Das ist die Hoffnung für die Welt. Wenn die Gemeinde, wenn der Leib Christi die Reinheit des Wortes lebt, dann wird die Welt erkennen. Was gibt es Besseres? Halleluja, wir müssen es nicht selber machen. Und wir können es auch nicht. Wir können nicht vergeben, nicht von Herzen. Vor allem, wenn wir missbraucht wurden für die Zwecke von anderen. Und das ist mir passiert. Ich bin missbraucht worden von Christen, Oh, sowas gibt's? Ja, sowas gibt's. Ich bin missbraucht worden. Was mache ich damit? Wie kann ich meinem Bruder, der das getan hat, von Herzen vergeben? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wir können nicht vergeben, aber Gott in uns kann sehr wohl vergeben. Denn was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott, sagt Lukas 18, 27. Was bei Menschen unmöglich ist, nämlich dem zu vergeben, der dich missbraucht hat, dem zu vergeben, der dir übel mitgespielt hat, dem zu vergeben, der dir Böses wollte. Es ist bei Menschen unmöglich, bei Gott aber ist es sehr wohl möglich. Er hat uns vergeben, obwohl wir so böse Sünder sind, obwohl wir böse sind, wie Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, Jesus sagt, wir sind böse. Ist dir das schon mal aufgefallen? Jesus sagt, wir sind böse. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, gute Gaben geben, denen, die ihn lieben? Wenn ihr, die ihr böse seid, also wir sind böse, du und ich, wir sind böse, sagt Jesus. Sagt nicht ich, sagt Jesus. Wie kann ich dann vergeben? Es ist nicht möglich. Alles kommt von ihm. Römer 11, 36. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Was heißt alles? Alles heißt alles. Ist da Vergebung eingeschlossen? Ich würde sagen, ja. Ist da Liebe eingeschlossen? Ich würde sagen, ja. Ist da Gnade, ist da Barmherzigkeit eingeschlossen? Ich würde sagen, ja. Alles, nach meinem Verständnis, bedeutet alles. Alles kommt von ihm, durch ihn und wieder zu ihm zurück. Das ist der perfekte Kreislauf. Nach was sucht Gott? Wen erwählt er? Auch das war neu für mich. Ich habe so viele Bibelstellen gelesen über die Jahre und die wichtigen überlesen, weil ich so zerfressen war in mir von Eigennutz und von dem, dass es mir dienen muss. Deswegen habe ich diese Stelle nie gelesen. 1. Korinther 1, Vers 24. 27. Was erwählt Gott? Das Törichte der Welt. Wirklich? Das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Ja, steht hier. Um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist. Warum? Damit kein Fleisch sich rühme. Damit wir uns nicht erheben und nicht sagen, wir sind die Rettung für die Welt. Wir sind nicht die Rettung für die Welt. Dank sei dem Herrn. Er ist die Rettung. Er in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist die Rettung für diese Welt. Was sollen wir sein? Was war Paulus? 2. Korinther 12, Vers 9. Mit was hatte er zu kämpfen? Da war ein Stachel in seinem Fleisch. Und er hatte dreimal den Herrn gebeten, dass er diesen Stachel doch bitte wegnimmt. Und was sagt Gott dazu? Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Das wusste ich nicht. Wirklich, das wusste ich 15 Jahre als Christ nicht. Dass Gottes Kraft in meiner Schwachheit vollkommen wird. Ich dachte, ich muss stark sein. Ich dachte, ich muss derjenige sein, der sich so benimmt wie Jesus und der alles dafür tut, dass die Welt sieht, das ist jetzt Jesus. Ich dachte, ich muss stark sein. Aber Paulus sagt, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und der nächste Vers hat mich wieder umgehauen. Wie kann man so reden? Paulus, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Wer bitte von uns hat Wohlgefallen an Schwachheiten? Aber es kommt noch schlimmer, an Misshandlungen. Ich bitte euch, Liebe Geschwister, wer von euch hat Wohlgefallen an Misshandlung, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen? Und dann sagt er was, was nicht geht. Das geht nicht in dieser Welt. Es ist nicht möglich. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wie bitte? Also entweder bin ich schwach oder ich bin stark. Eins von beiden. Aber er sagt in einem Satz, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott wählt nicht das Weise und das Kluge dieser Welt. Er wählt nicht die Prediger, die die Welt einreißen. Er wählt nicht die Band, die für den Herrn durch die Welt zieht. Ich habe so eine Band gekannt. Gibt's heute nicht mehr. Er wählt das Schwache. Er wählt das Unedle. Er wählt das Törichte. Und seine Kraft wird in unserer Schwachheit vollkommen. Das ist, was Paulus sagt. Der Apostel Paulus.
Galater 2, Vers 20. Danke, Herr. Nicht mehr länger lebe ich. Ich bin mit Christus gekreuzigt.
Ich meine, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich hänge mit Christus am Kreuz, sagt das Wort Gottes. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Er bewirkt das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Er liebt, er vergibt, er lässt los. Er in mir gefällt dem Vater. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht, seine Demut ist in mir. Und Jesus sagt, letzte Bibelstelle, ich raffe mich hier. Meine Gemeinde wundert sich schon, dass ich so kurz nur predige. Aber ich habe ja heute schon. Matthäus 11, ab Vers 25. Und jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Das gleiche Prinzip. Gott, unser Vater, der Vater von Jesus, verbirgt etwas. Vor wem? Vor den Weisen und vor den Klugen dieser Welt. Vor denen, die meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Vor denen verbirgt er etwas und er offenbart es den Unmündigen. Und dieses Wort ist gleichbedeutend mit Säuglingen, die abhängig sind von Mama und Papa. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Das ist Gott wohlgefällig. Das ist, was er sucht. Kleine Kinder. Kleine Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Kleine Kinder. Und dann sagt er im 28, und dann habe ich von Martin gelernt, das ist der Wochenspruch, ich bin nicht so ein regelmäßiger Losungleser, aber das passt ja. Kommt her zu mir. Und wo kommst du hin, wenn du zu Jesus kommst? Du kommst gleichzeitig zum Vater. Denn er sagt, alles, was ich den Vater tun sehe, und nur das, das tue ich. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Also kommt zum Vater. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und was macht Stolz mit dir? Was machen Richturteile? Was machen Unvergebenheiten? Was machen all diese Dinge mit dir? Sie belasten dich. Sie belasten unsere Seele. Was macht die Sünde? Sie belastet uns. Sie lässt uns nicht mehr frei unseren Herrn loben. Sie belastet uns. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und was will er uns geben? Erquickung, Frische könnte man gebrauchen jetzt gerade hier in dem Raum. Es wird immer wärmer. Kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Ist das nicht toll? Wo soll ich hin mit meiner Schuld? Wo soll ich hin mit all den Lasten meines Lebens? 20, 30, 40, 50 Jahre. Immer wieder eins drauf, immer wieder eins drauf. Obwohl ich doch nur dem Herrn dienen wollte. Ich wollte doch nur ihn. Wo soll ich hin? Jesus gibt die Antwort. Kommt her zu mir und ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin von sanftmütig und von Herzen demütig. Und so, mit diesem Christus, der in uns lebt. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wer ist dieser Christus? Was ist seine DNA? Was ist seine Gesinnung? Er ist von Herzen sanftmütig und demütig. So, wenn dieser Christus in mir lebt und nicht mehr länger lebe ich, was bin ich dann? Von Herzen demütig und sanftmütig. Aber es ist nicht aus mir, es ist aus ihm. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin. Das ist Christentum. Das ist Christentum. Er ist alles. Er ist alles in uns. Und er hat diese Tür geöffnet. Und wir werden Ruhe finden für eure Seelen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wer möchte Ruhe finden für seine Seele? Was für ein Zeugnis, wenn du jemanden triffst, der Ruhe hat in seiner Seele, der frei ist, der vergeben hat, dem vergeben wurde, der lacht, der zufrieden ist mit seinem Leben. Oh, man will bei ihm sein. Man will von ihm hören. Wie bist du in diesen Zustand gekommen? Und das ist unser Zeugnis für die Welt. Das braucht die Welt. Sie ist beladen mit Schuld und Sünde bis in die tausendste Generation. Niemand kann Errettung erlangen außerhalb von Christus. Aber zuerst müssen wir unsere Last und unsere Seelenqualen loswerden. Und Christus in uns, seine DNA, kann das alles tun. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für ein entspanntes Leben in Christus. Ich muss es nicht mehr hinkriegen. Ich weiß heute, ich muss es nicht mehr hinkriegen. Und ich kann es auch nicht. Wann immer ich versuche, wie Christus zu sein, ich scheitere. Ich krieg's nicht hin. Wann immer ich versuche, meine Frau zu lieben, aus mir selber, klappt nicht. Viele Jahre konnte ich mich nicht demütigen vor ihr. Wenn sie geweint hat, bin ich zum Eisblock erstarrt. Und ich war Christ. Ich habe dem Herrn gedient, jede Woche, dreimal. Ich habe es gehasst, wenn sie weint. Es ist Christus. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Er hat mir diesen Stein genommen und viele andere. Er hat mich befreit. Aber ich musste aufgeben. Ich musste aufhören, selber zu kämpfen. Selber der Held zu sein im Erdbeerfeld. Selber der zu sein, zu dem alle sagen, ach Mensch, Ralf, du hast das wieder toll gemacht. Nee, Ralf, du machst das immer so schön. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er in mir und er in dir und er in uns. Und stell dir vor, er lebt in uns und alles, es wird sichtbar in uns, den Kindern Gottes, dass Christus in uns lebt. Diese DNA. Das braucht die Welt. Die brauchen nicht noch mehr Dummquatscher. Die Welt braucht zerbrochene, zerschlagene, demütige Kinder Gottes, die wissen, mein Papa hat mir vergeben. Das ist das Zeugnis für die Welt. Amen. Sage ich das an oder du? Halleluja. Der Martin und die Christiane hatten
sehr gute Gedanken und Ideen. Und es gibt jetzt hier Teelichter auf Herzen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch ein Teelicht, ihr hättet hier nach vorne kommen und könntet das Licht anzünden. Und wir werden hier ein Herz stellen und ihr könnt sozusagen einen Austausch vornehmen. Ihr habt die Steine ja schon gebracht, die Steine des Anstoßes. Und indem ihr dieses Licht anzündet, geht das Licht auf in euren Herzen, symbolisch. Und ihr könnt dieses sanfte Joch von Jesus empfangen. Ach so, ich soll mitnehmen.